Jesus, alles, was wir bisher von dir gesehen haben, ist so bruchstückhaft, Herr. Viele von uns verbringen schon Jahre damit, dich zu suchen und dich auch regelmäßig zu treffen. Und trotzdem, Herr, ist alles Stückwerk, was wir bisher erkannt haben von dir. Aber dieses Stückwerk schon allein, Herr, hat so was Tiefes in uns reingepflanzt, das ruft, you deserve it all, you are worth it all. Jesus, das Stückwerk, das wir von dir gesehen haben, ist so worth it all, ist so würdig all unserer Hingabe, all unserer Liebe. Jesus, wir können nicht anders, als dich zu sehen und dich zu lieben, verliebt in dich zu sein. Jesus, alles an dir ist gut, alles an dir ist bewundernswert, alles an dir ist schön, ist rein und ist anstrebenswert. Wir wollen dich, Jesus. Und Jesus, wenn wir uns heute Morgen ein bisschen mehr Gedanken machen noch über dein Kreuz und mehr von dem verstehen wollen, was du eigentlich getan hast, dann bete ich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du Offenbarung schenkst. Wir sind angewiesen darauf, dass du selber uns lehrst, Herr, dass du Offenbarung schenkst und dass du den Schleier lichtest, der sich manchmal so über das Kreuz legt und der uns den Blick versperrt auf das, was da wirklich passiert ist. Ich nehme dir noch einfach eine halbe Minute und sage selber Gott und bitte ihn, offenbar mir das Kreuz heute Morgen ganz neu. Das jetzt schon rausgehört aus meinem Gebet. Das Basic-Thema heute, wir haben die Predigtreihe, die sich Basic nennt, und das Basic-Thema für heute ist mit die größte Basic, sage ich mal, des christlichen Glaubens, das ist das Kreuz. Und vielleicht lehnt sich der ein oder andere jetzt so ein bisschen innerlich schon zurück und denkt sich, oh Mann, das kennen wir doch alles, darüber singen wir ständig, darüber hören wir ständig was. Da ist es der Ort, an dem alles angefangen hat, wo wir Jesus das erste Mal gesehen haben und wo es einfach begann so mit uns und Jesus. Das kennen wir doch schon alles. Ich möchte dich herausfordern und ich hoffe, du hast gerade mit einem ehrlichen Herzen vor Gott gesagt, Gott, offenbar mir das Kreuz neu. Denn ich glaube, dass das Kreuz in der unsichtbaren Welt eine Macht ist, eine zeitlose Macht ist, deren Kraft wir nur zu ganz kleinen Bruchstücken verstanden haben und auch annehmen in unserem Leben. Und deswegen glaube ich, kannst du heute Morgen auf eine ganz neue Art und Weise nochmal dem Kreuz begegnen. Das ist mein Gebet und das ist mein Wunsch für mich persönlich und für dich, dass du heute eine Dimension von dem verstehst, was wirklich da passiert ist. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in die Bibelstelle in Markus 14, 32 folgende, und das ist der Kampf Jesu im Garten Gethsemane. Das ist der Kampf, den Jesus, der innerliche Kampf, den Jesus erlebt, kurz vor seinem Tod am Kreuz. Wir haben es auf der PowerPoint, ihr könnt auch gerne eure Bibel mit aufschlagen. Markus 14, Vers 32 folgende. Und sie ist Jesus und die Jünger, kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, Jesus spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Wir sprechen über den leibhaftigen Sohn Gottes. Der leibhaftige Sohn Gottes fing an, sehr bestürzt und sehr geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, zu seinen Jüngern, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Jesus, ja, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und Jesus ging ein wenig weiter und er fiel auf die Erde, nicht auf einen sauberen Wohnzimmerlaminatboden, sondern im Garten Gethsemane, auf einen dreckigen Erdboden. Er fiel auf die Erde, Jesus, und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, Abba, Papa, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie, die Jünger, schlafend. Und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Er sprach wieder: Vater, aber alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch weg von mir. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Es ist genug, die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich überliefert, ist nahe. Wir erleben Jesus hier in dieser Geschichte in einer sehr ungewöhnlich, trifft es nicht, aber in einer sehr ungewöhnlichen Situation. Wir erleben ihn in seinem größten Kampf. Und wenn man sich das einfach mal bildlich vorstellt, ja, da ist Jesus und er ist geängstigt, er ist betrübt bis zum Tod und er wirft sich auf diesen dreckigen Boden im Garten Gethsemane auf sein Angesicht vor seinem Vater, den er Abba, Papa nennt und von dem er sagt, damit sagt: Papa, du bist gut zu mir, du bist mein Papa, du bist mein Vater. Und er sagt zu ihm: Alles ist dir möglich, ich weiß, du kannst alles tun, ich weiß, du kannst machen, dass diese Stunde nicht kommt. Und es ist mein größter Wunsch und ich halte ihn dir hin, es ist mein größter Wunsch, dass diese Stunde nicht kommt. Ich bin geängstigt bis zum Tod, aber dein Wille geschehe und nicht meiner. In anderen Evangelien steht, dass Jesus Blut und Wasser geschwitzt hat. Jesus war in einer Situation von Angst, die du und ich höchstwahrscheinlich noch nie erlebt haben. Und ich habe mich gefragt und ich habe auch mit meinem Mann drüber diskutiert und ich habe keine abschließende Meinung drüber. Ich meine, ich habe eine Meinung, aber ihr könnt mich gern korrigieren. Ich habe mich gefragt, hat Jesus jemals vor dieser Situation Angst erlebt? Hat Jesus jemals vor dieser Situation Angst erlebt? Wir wissen, Jesus ist Mensch geworden und er hat alle Dinge erlebt wie ein Mensch. Er hat alle Emotionen erlebt wie ein Mensch. Wir lesen von Jesus, er hat sich gefreut. Wir lesen von Jesus, er war zornig. Er hat mal richtig aufgeräumt im Tempel. Wir lesen von Jesus, er war traurig. Er war traurig, als Lazarus gestorben ist. Er war traurig über Menschen, die in die Irre gehen. Aber hat er jemals Angst gehabt? Ich erinnere mich an die Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot war und es kam ein Riesensturm und die Jünger waren völlig panisch und die Jünger hatten Todesangst. Und Jesus, er hat geschlafen. Er lag im Boot und er hat geschlafen. Und die Jünger wecken ihn auf und Jesus sagt: Was ist denn, wo ist euer Glaube? Ja, ich erinnere mich an Situationen, da haben die Pharisäer ihn umringt und wollten ihn packen, wollten ihn fassen, wollten ihn umbringen. Eine Situation, in der jeder normalerweise Angst gehabt hätte. Und die Bibel sagt, und Jesus lief durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Und sie konnten ihm nichts anhaben. Ich liebe diese Geschichte. Amen. Ich glaube, korrigiert mich gerne, ich glaube, dass Jesus auf so eine vollkommene Art und Weise Glauben gelebt hat, Glauben vorgelebt hat als Mensch, dass er eigentlich Angst nicht kannte, denn er wusste, was sein Vater kann, er wusste, wer er ist und er wusste, was er tun kann, aber in dieser Situation. Hier im Garten Gethsemane hat Jesus Angst, und zwar Angst in der extremsten Form, wie wir hier lesen. Er schwitzt Blut und Wasser, er schmeißt sich auf den dreckigen Erdboden, er ist geängstigt bis zum Tod und er sagt: Vater, du kannst alles tun, nimm diesen Kelch von mir. Und nachvollziehbar wird, dass der lebendige Sohn Gottes, der vollkommenen Glauben gelebt hat und er weiß, was er kann und was sein Vater, der es gut mit ihm meint, zu tun vermag, warum er Angst hat, das wird uns klar, wenn wir uns zwei Sachen betrachten. Das möchte ich mit euch machen heute Morgen, nämlich erstens der Kelch, den Jesus gewohnt war zu trinken, wenn er betet: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, nimm diesen Kelch von mir weg. Was war der Kelch, den Jesus gewohnt war zu trinken? Und zweitens, was ist der Kelch, den Jesus trinken sollte und vor dem er hier im Garten Gethsemane, wie wir es gerade gesehen haben, so extreme Angst hatte? Was ist der Kelch, den Jesus gewohnt war zu trinken? Stell dir vor, Stell dir vor, du siehst Jesus. Jesus sitzt an einem großen Tisch. Jesus ist gut gelaunt. Er ist entspannt. Und er hat ein gutes Glas Wein in der Hand. Oder Saft, wie auch immer. Wein. Ja. Und er ist entspannt und er ist gut gelaunt. Und allein ihn anzuschauen, und jeder, der Jesus kennt, weiß, es wäre so, fasziniert dich. Seine Ausstrahlung fasziniert dich. Er hat was Starkes an sich und gleichzeitig sehr sanftmütig, sehr demütig. Er ist sehr nahbar und trotzdem schaust du ihn an und weißt, ihm ist nichts unmöglich. Und er ruht auf eine ganz vollkommene Art und Weise in dem, was er weiß, was er tun kann. Du schaust ihn an und du sagst, Friedefürst, Sohn Friedefürst. Ja, er weiß, wer er ist und er ruht da drin. Und gleichzeitig so demütig, so liebevoll. Du schaust in seine Augen und du weißt, da ist so eine reine Liebe. Seine Augen leuchten wie Feuerflammen. Da ist eine reine Liebe, mit der er dich anschaut und mit der er dich liebt. Und du siehst ihn an und du weißt, diese Person hat noch nie in seinem ganzen Leben etwas falsch gemacht. Nicht einen schmutzigen Gedanken gehabt, nicht ein liebloses Wort gesagt, nicht eine lieblose Handlung getan. Er war nie auf eine ungesunde Art und Weise selbstsüchtig. Er hat nie etwas getan, wo man sagen müsste, unheilig. Sondern er war immer perfekt, immer gut, immer rein, immer liebevoll, immer gerecht, voller Gnade und voller Wahrheit. Kannst du ihn sehen? Und dann stell dir vor, du siehst nicht nur Jesus da sitzen, sondern du siehst auch den Vater und den Heiligen Geist, die drei Personen der Gottheit, ja? Und du kannst ein bisschen von dem sehen, was für eine Gemeinschaft da herrscht, seit Ewigkeiten, bevor die Zeit anfing, bevor die Erde gegründet wurde, bevor die Menschen geschaffen wurden, was für eine Gemeinschaft da herrschte zwischen diesen drei Personen der Gottheit. Jesus, der seinen Vater ehrt über alles, der seinen Vater liebt, der sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Da ist eine Freimütigkeit zwischen den Personen der Gottheit. Da ist eine Freimütigkeit, die Jesus als der Sohn des Gottes, als der Sohn des Vaters hat vor dem Vater, alle Bitten vorzubringen. Mit einer Gewissheit, dass er gehört wird, mit einer Freimütigkeit, mit einer Freiheit. Da ist eine Liebe, da ist eine Intimität, da ist eine Nähe zwischen dem Vater und dem Sohn, die so anziehend ist. Wenn ich mir das vorstelle, dieses Bild, und vergebt mir, dass ich so vielen Bildern heute spreche und ihr euch Dinge vorstellen sollt, aber wenn ich mir dieses Bild vorstelle, dann ist das so anziehend und dann stehe ich da und dann denke ich, ja, das ist das Leben, das ist das, was Jesus ist, das ist der Kelch, den er gewohnt war zu trinken. Reinheit, Heiligkeit, ein ungetrübtes Zusammensein, Gemeinschaft, Liebe, Intimität, Nähe mit dem Vater. Stärke, Frieden, Lieben, das ist der Kelch, den Jesus gewohnt war zu trinken. Das ist das Leben, das Jesus führte. Und was ist jetzt der Kelch, von dem Jesus sagt, nimm diesen Kelch von mir. Vor dem Jesus panisch auf dem Erdboden, auf seinem Angesicht liegt und sagt, Gott, was ist dieser Kelch? Der Kelch enthält nur Dinge, die diesem Leben Jesu, das ich gerade beschrieben habe, total fremd sind. Und wenn du dich diesem Kelch näherst, dann strömt dir, glaube ich, als erstes ein beißender, widerlicher Geruch entgegen. Und wenn du reinschaust, siehst du eine brodelnde, klebrige, dunkle, ekelhafte Masse, die in diesem Kelch schwimmt. Und dir würde nie der Gedanke kommen, auch nur diesen Kelch irgendwie an deinen Mund zu führen. Und bei näherer Betrachtung siehst du, was diesen Becher alles füllt. Und du siehst Dunkelheit. Du siehst Verwirrung, du siehst Sinnlosigkeit, du siehst Ketten, du siehst Verzweiflung und du siehst die übelsten Sünden und die Sünden, die wir so leichtfertig nehmen, die sich da in diesem Becher sammeln. Du siehst von Mord, Abtreibung, Totschlag, du siehst Lügen, du siehst sexuelle Unmoral. Du siehst Ehebruch, Du siehst Eigennutz, du siehst Lieblosigkeit, du siehst Stolz. Du siehst Krieg. Du siehst Scham, die von Sünde kommt. Du siehst, du guckst in diesen Becher und du siehst Scham. Und Scham ist etwas, das unseren Blick senkt, das unseren Rücken krumm macht. Und das siehst du alles in diesem Becher brodeln. Du siehst Niedergeschlagenheit, Niedergedrücktsein, Rebellion. Du siehst Falschheit. Und was sich über das Ganze legt, was in diesem Becher ist, ist Zorn Gottes, den du da siehst. Du siehst Zorn Gottes in diesem ekelhaften Gebräu. Und du siehst Gottverlassenheit und du siehst das gerechte Gericht Gottes. Kannst du es sehen? Ein bisschen? Und du weißt, wer immer diesen Kelch trinkt, der hat das Gericht Gottes auf sich gezogen. Dem gehört das Gericht Gottes. Der muss von Gott verlassen sein. Der nimmt und auf sich alles mit allen Konsequenzen, was nicht zu Gott passt. Es ist das komplette Gegenteil von dem Kelch, den Jesus gewohnt war zu trinken. Und ich hoffe, dass ihr, während ich das so beschreibe, dass du verstehst, dass das dein und dass das mein Kelch ist. Dass das die Dinge sind, die wir Zeit unseres Lebens angehäuft haben und anhäufen und in die wir geboren sind. Denn die Bibel sagt, ihr seid in Sünde geboren. Ihr seid geboren in Feindschaft mit Gott. Ihr seid geboren unter der Macht von Finsternis, unter der Macht von Dunkelheit. Ihr seid geboren entfernt von Gott und fremd dem Leben Gottes. Und dieses Bild, wo ich versuche, euch gerade mit reinzunehmen, das ist ein Bild, das, in das Gott mich einfach die letzte Woche sehr irgendwie reingezogen hat, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Und ich denke, ihr könnt es sehen, dass Jesus, und das bist du oder bin ich, mit diesem Kelch, mit diesem brodelnden, ekligen Kelch, und du weißt, du kannst den jetzt nicht einfach heimlich unter den Tisch kippen. Du weißt, du kannst den nicht einfach loswerden, verstecken, sondern du weißt, einer muss ihn trinken. Und entweder du trinkst ihn, was die logischste Sache der Welt wäre, denn es ist dein Kelch, oder Jesus trinkt ihn. Und dann springen wir jetzt nochmal in den Garten Gethsemane. Und ich denke, wir verstehen ein bisschen, warum Jesus voller Verzweiflung und in solcher Angst auf dem Boden liegt und sagt, Vater, allein der Gedanke an diesen Kelch, an all die Dinge, die da drin sind, ist so widerwärtig für mich. Das ist nichts, was ich gewohnt bin, zu mir zu nehmen. Und allein der Gedanke daran, die Nähe und die Intimität und die Liebe, die ich zu dir habe, einzutauschen und von deinem Zorn zu trinken, von deinem gerechten Gericht, Gottverlassenheit zu mir zu nehmen, Sünde zu mir zu nehmen, die ich nicht kenne und die ich nie begangen habe, allein der Gedanke lässt mich Blut schwitzen im wahrsten Sinne des Wortes. Und er schmeißt sich vor seinem Abba, vor seinem Papa, Vater auf den Boden und sagt, nimm diesen Kelch von mir weg. Wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir weg. Und du und ich, und wir wissen alle, was Jesus getan hat. Denn Jesus guckt dich dann an in seiner Liebe. Und der Vater guckt dich an in seiner Liebe. Und Jesus nimmt diesen brodelnden, ekligen Kelch mit dieser klebrigen Masse, die dein und die mein Leben ist. Und er führt ihn zu seinem Mund. Und während er diesen Becher zu seinem Mund führt, schiebt er dir seinen Becher hin. Und sagt, okay, und dies ist mein Kelch. Mit meinem Blut, mit meinem Leben für dich vergossen, trink. Es ist alles vollbracht für dich. Und er trinkt diesen Kelch vollständig leer. Deinen Kelch. Ja? Und was er dir hinschiebt, ist sein Leben, den Kelch, den er gewohnt war zu trinken. Das, was ich vorhin beschrieben habe. Das ist das, was für dich übrig bleibt zu trinken. Eine Nähe zu Gott, eine Intimität mit dem Vater, eine Freimütigkeit vor dem Vater, eine Gemeinschaft mit Gott allmächtig, deinem Abba, eine Kindschaft. Und das ist ein vollständiger Tausch, der da passiert ist. Und ich glaube, wir sehen das oft nicht. Es ist nicht nur so, was schon groß genug wäre, dass Jesus deinen Becher und meinen Becher, der gefüllt ist mit all diesen Dingen, auf sich nimmt, sondern er gibt dir auch seinen. Am Kreuz ist ein Tausch passiert, ein Tauschgeschäft. Jesus nimmt deins und du kriegst seins. Und das habe ich euch mal ein bisschen aufgedröselt, das ist auch auf der PowerPoint. Jesus wird zur Sünde. Der Vers steht in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, das habe ich vorhin beschrieben, hat er für uns zur Sünde gemacht. Gott hat Jesus zur Sünde gemacht, ja, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus wird zur Sünde, er schmeckt jede Sünde, die du und die ich begangen haben, die Sünde, für die du dich am meisten schämst, die Sünde, die du am liebsten gar keinem erzählen möchtest und auch die von allen anderen. Die Bibel sagt, die Sünden der ganzen Welt hat er getragen. Und er nimmt die so vollständig zu sich, dass die Bibel sagt, er wird zur Sünde. Und er schiebt dir seinen Becher hin und sagt, und du kriegst meine Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du, wo du das Kreuz angenommen hast, und die meisten von uns haben das, dass du mit der Gerechtigkeit Jesu vor Gott stehst. Er gibt dir sein Leben und nimmt deins auf sich. Wenn du vor Gott trittst, wenn ich vor Gott trete, obwohl ich jeden Tag in bestimmte Sünden reinfalle, ja, Stolz hochkommt, Selbstzüchteleien, was auch immer deine Probleme sind, ja, stehst du vor Gott und bist gekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu. Das heißt nicht, dass wir nicht immer umkehren müssen und auch diese Sünden vor ihm bringen und sagen, Gott, aber wir bringen die vor dem Hintergrund dessen, dass Jesus sie schon alle getragen hat und sich zu genau dieser Sünde hat machen lassen. Und dass du die Gerechtigkeit Gottes bist und trägst. Jesus erlebt die Trennung vom Vater. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit Jesus, die ich vor, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, hatte. Und ich denke, die meisten von euch kennen diese Zeiten, wo Jesus sehr weit weg scheint und man denkt irgendwie, Gott hat mich verlassen und was auch immer. Und in so einer Zeit habe ich mal zu Jesus gesagt, Jesus, hast du dich auch manchmal so gefühlt, als du auf der Erde warst? Hast du dich auch manchmal so von Gott verlassen gefühlt? Und manchmal überrascht Gott mit seinen Antworten. Und Gott hat gesagt, weißt du, Jesus hat nie mit dem Gefühl von Gottverlassenheit gekämpft. Er ist mit der Realität der Gottverlassenheit konfrontiert worden. Damit alles, was du, mein Kind, erleben musst, Gefühle sind von Gottverlassenheit. Versteht ihr das? Jesus, hast du jemals mit den Gefühlen von Gottverlassenheit gekämpft? Nee, mit der Realität. Denn Jesus hing am Kreuz und hat gesagt, aber Vater, warum hast du mich verlassen? Und das war nicht ein Gefühl, das war Realität, weil er diesen Becher getrunken hat. Das war die Realität dessen, dass Gott diese Strafe, diesen Zorn über ihm ausgegossen hat, anstatt über dir. Und alles, womit wir manchmal kämpfen in irgendwelchen schlechten Tagen, sind Gefühle von Gottverlassenheit. Und er hat die Realität getragen. Das ist der Tausch am Kreuz, ja. Jesus trägt alle Scham und alle Strafe. Scham ist etwas sehr Giftiges. Denn wo sich Scham auf dein Leben legt über irgendwas, was du getan hast, da senkt sich dein Blick, da hüllst du dich in Dunkelheit, da willst du nicht mit Leuten darüber reden. Und alles, was im Dunkeln ist, gärt da vor sich hin und wird immer widerwärtiger und wird immer ein größeres Problem und verfestigt sich und Ketten legen sich um diese Dinge. Deswegen war das Encounter zum Beispiel ein so tolles Wochenende für alle, die dabei waren, ja. Weil das Encounter das Prinzip hat, hey, bring's ans Licht. Bring's ans Licht, wir alle kämpfen noch mit denselben Sachen, ja. Und Jesus trägt aber diese Scham und diese Sünde und er nimmt das komplett auf sich. Weißt du, als Jesus am Kreuz hing, ich glaube, er hat das erlebt. Ich glaube, er war da so identifiziert mit deiner Sünde, für die du dich am meisten schämst, dass er diese Scham darüber erlebt hat. Ich glaube, er hat das alles so vollständig auf sich genommen und er gibt dir in diesem Tausch seine Freimütigkeit vor Gott. Und du darfst mit einem Herz, das dich nicht anklagt, vor Gott treten, weil er es getragen hat. Das ist der Tausch. Versteht ihr? Er nimmt nicht nur deins auf sich, sondern er gibt dir seins. Er starb unseren Tod, damit wir ewiges Leben in der Gegenwart Gottes bekommen. Er ertrug unsere Ablehnung. Holger, du kannst die alle weiterklicken. Einfach, er ertrug unsere Ablehnung, damit wir Annahme beim Vater bekommen. Der Vater wird dich nie wieder ablehnen, wenn du am Kreuz bleibst, wenn du an dem bleibst, was Jesus getan hat, wenn du nicht sagst, ach, gib den Becher wieder her. Ja? Sondern wenn du sagst, okay, du trinkst eh nicht. Ja, es kratzt unseren Stolz dermaßen an zu sagen, jetzt hat er den Becher getrunken. Ja? Es geht total gegen meinen Stolz. Aber das ist das, was er getan hat und wo wir darin bleiben und wo wir sagen, okay, danke. Da bleibt für dich nur ein Becher und das ist seiner, das ist das Leben, das er hatte. Und das ist die Annahme beim Vater. Das ist der einzige Becher, der für dich bleibt, wenn du in dieser Demut sagst, okay, ich glaube dran, danke. Ja? Jesus wurde zum Fluch. Die Bibel sagt, wer am Kreuz hängt, ist ein Fluch. Damit uns, damit dir Segen zuteil würde. Jesus, der Vater gibt dir allen Segen, den er seinem Sohn Jesus geben möchte. Der Vater liebt dich im selben Ausmaß, wie er Jesus liebt. Seinen Sohn Jesus liebt. Kannst du das annehmen? Mir fällt das oft sehr schwer. Dass der Vater Jesus liebt, ist ja ganz klar. Aber dass der Vater dich in demselben Ausmaß liebt, wie er Jesus liebt, weil du in Jesus bist. Und weil Jesus dir seinen Kelch zugeschoben hat und gesagt hat, und das ist deiner Trink, ich habe deinen getrunken. Das fällt mir wiederum schwerer. Wir brauchen eine Offenbarung davon, darüber von Gott, dass Gott dich, der Vater dich, im selben Ausmaß, mit derselben Intensität, mit derselben Konsistenz, mit derselben Treue liebt, wie er seinen Sohn Jesus Christus liebt. Weil du in Jesus bist. Jesus ertrug am Kreuz Feindschaft zu Gott. Der nur Nähe, Hingabe, Liebe, Intimität mit dem Vater kannte, ertrug Feindschaft zu Gott, in der wir alle geboren sind, damit du Freundschaft mit Gott haben kannst, Kindschaft vor Gott haben kannst. Der Tausch am Kreuz, und da gibt es noch einige mehr Dinge. Der Segen, der am Kreuz für uns passiert ist, der ist unermesslich. Es ist unermesslich, was Jesus da getan hat. Es ist für uns kaum zu greifen und sehr schwer nur anzunehmen, manchmal fast, was da passiert ist und wie vollständig dieser Tausch ist, der da passiert ist. Und grundlegend möchte ich es vielleicht einfach mal Beziehungstausch nennen. Jesus nimmt deine Beziehung zu Gott, die von Geburt an von der Bibel beschrieben wird als Feindschaft mit Gott. Auch wenn du sagst, ich war doch schon immer ganz in Ordnung. Ich habe mal gelogen und hier mal ein bisschen überheblich oder so. Ich war schon immer ganz in Ordnung. Die Bibel sagt, der Zustand, in dem du geboren wirst, ist Feindschaft mit Gott. Du bist unter der Macht der Finsternis. Du bist getrennt vom Leben Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. Und all das, all diese Beziehung zum Vater hat Jesus auf sich genommen und er gibt dir seine. Und wenn du das noch nie vorher gehört hast, dann hast du heute übrigens auch die Gelegenheit, das zu tun. Und wir werden später auch Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist das, wo wir uns daran erinnern, dass das passiert ist für uns. Und wo wir diesen Kelch, den Jesus uns gibt, in Lukas 22, Vers 20 sagt Jesus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wo du den annehmen kannst und sagen kannst, indem du den annimmst, danke, dass du meinen getrunken hast. Und ich umkleide mich mit der Demut, die es mich kostet, zu sagen, du hast es alles auf dich genommen und ich nehme deinen Kelch an. Das ist das Abendmahl, ja. Sein Leib, der uns für uns gebrochen ist, sein Blut, das für uns vergossen wurde. Ich würde gerne dieses Abendmahl einfach zwischen, die Predigt ist noch nicht ganz fertig, ich habe noch einen kleinen zweiten Teil, Liebe, du kannst mal vorkommen. Ich würde gerne jetzt Abendmahl feiern, einfach zwischendrin. Wir haben kleine Becher mit Traubensaft. Ich meine, es ist alles Traubensaft im Moment, Reni? Alles Traubensaft gerade? Ja, okay. Alles, was draußen steht, ist Traubensaft. Und da liegt Brot. Und wir werden ein Lied singen, das inhaltmäßig einfach die Frage ist, wie sieht Liebe eigentlich aus? Die Frage an Gott, wie sieht Liebe aus? Und dann seine Antwort, was er am Kreuz getan hat. Und vielleicht einfach ganz frei, geh einfach vor, nimm dir ein Stück Brot, nimm dir ein bisschen von dem Wein, Traubensaft, und antworte Gott einfach drauf und sage, danke, 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 dass du meinen Kelch getrunken hast und das für mich gilt. Ich weiß nicht, Holger, ob du den Vers vorne hast. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Nimm das einfach an für dich. Dann werde ich noch ein paar Sachen sagen und das Lobpreisteam wird noch ein Lied spielen und dann möchte ich ganz am Ende die Hausgruppenleiter auch bitten, dass sie da stehen. Und wenn du beten möchtest, wenn du auch zum ersten Mal sagen möchtest, hey, ich möchte das annehmen für mich, oder wenn du sagst, hey, ich lebe eigentlich mit dem konstanten Gefühl, dass Gott mich ablehnt oder dass er mich nicht so sehr liebt oder wie auch immer, lass für dich beten, ja. Das ist Realität, was Jesus da getan hat und wir müssen lernen, das anzunehmen. Wir singen dieses Lied und fühl dich frei, es einfach zu nehmen, wieder an deinen Platz zu gehen und bis ich dann weitermache, genau.
I know. sometimes bleeding with arms wide open, heart exposed, with arms wide open, bleeding, sometimes bleeding. With all my heart and all my soul, with all my might and all I know, with all my heart and all my soul, with all my strength and all I know, with all my heart and all my soul and all my strength and all I know, I will love you, I will love you, I will love you, I will love you, Jesus, I will.
Güte. So sehr, Vater, hast du die Welt geliebt, dass du deinen einzigen Sohn gabst, damit alle, die daran glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Seht, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und wir heißen es nicht nur, wir sind es auch. Jesus, danke für das Kreuz.
This is how we know our love is. This is how we know what love is. This is how I know what love is. This is how I know what love
sagt, dass immer, wenn wir dieses Abendmahl feiern, wenn wir das zu uns nehmen, dann verkündigen wir, was er getan hat, bis er wiederkommt. Wir erinnern uns daran. Und das ist alles vollbracht für dich und für mich. Ein für alle Mal am Kreuz auf Golgatha, ein für alle Mal. Das muss Jesus nicht wieder tun, wir erinnern uns daran. Er wird nicht jedes Mal wieder gekreuzigt, wenn wir Abendmahl feiern, sondern wir erinnern uns daran, dass das Realität ist über deinem und in meinem Leben. Und leider sind wir so, dass wir einfach öfters dahin zurückfallen, dass wir sagen, okay, nee, ich muss doch an diesem ekligen Kelch noch irgendwie nippen, der eigentlich vollbracht ist und der eigentlich erledigt ist. Und wie ist jetzt unser Respond ganz kurz noch? Wie stehen wir von diesem Tisch wieder auf? Und ich habe 4 Schlagworte, die nicht umfassend sind und die eigentlich dann auch einfach eine natürliche Reaktion sind. Weil das erste Schlagwort ist Demut und Zerbrochenheit. Alles, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, ist ein freies Geschenk seiner Gnade. Das ist nichts, was wir verdienen konnten, was wir verdient haben, was wir jemals verdienen können, sondern das ist einfach nur ein freies Geschenk, das er uns gibt, wo er sagt, entweder du nimmst es an oder du kannst nichts dafür tun, dass ich es dir gebe. Ich schenke es dir, wenn du es annehmen möchtest. Und die Mädels vom Encounter, die kennen diese Definition schon, die ich jetzt vorne am Screen habe. Eine ganz tolle Definition von Gnade. Gnade bezeichnet eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Die absolute Freiheit der Barmherzigkeit Gottes gegen die Menschen, die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers hat. Ja, ich lese es nochmal. Gnade bezeichnet eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Die absolute Freiheit der Barmherzigkeit Gottes gegen die Menschen, die ihren einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers hat. Das Kreuz war ein Akt der Gnade Gottes und ist passiert ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit. Ist passiert aufgrund der absoluten Freiheit der Barmherzigkeit Gottes gegen dich und hatte seinen einzigen Beweggrund in der Güte und Freimütigkeit des Gebers. Du und ich, wir haben ihn nicht dazu veranlasst und wir haben es nicht vor ihm verdient, sondern es ist einfach seine Barmherzigkeit, einfach seine Gnade. Und Gott sagt, er widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen gibt er Gnade und deswegen Gnade und Demut und Zerbrochenheit. Das Einzige, wie wir diese Geschenke empfangen können, ist, indem wir sagen, ich habe es nicht verdient, ich kann es nicht verdienen, aber es ist ein freies Geschenk deiner Gnade. Und dem Demütigen gibst du die Gnade. Und das ist die Haltung, wie wir vors Kreuz kommen. Und Zerbrochenheit, und das Wort nutze ich als positives Wort der Abhängigkeit zu Gott einfach. Ich wünsche mir vor Gott demütig und an meinen eigenen Möglichkeiten zerbrochen zu sein, damit er einfach seinen Geist schenken kann, damit er einfach schenken kann, was er schenken möchte, aus seiner Freigebigkeit heraus. Das ist, wie wir vors Kreuz kommen. Demut und Zerbrochenheit. Und die zweiten Schlagworte sind Liebe und Hingabe. 2. Korinther 5, Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wenn du und ich, wenn wir dem Kreuz wirklich begegnen, wenn wir wirklich an diesem Tisch saßen mit unserem widerwärtigen Becher und gesehen haben, das Leben, das Jesus führte, und dann erlebt haben, wie er diesen Becher nimmt, trinkt und dir seinen zuschiebt, dann kannst du nicht von diesem Tisch aufstehen und sagen, das ist mir alles gleichgültig. Das funktioniert nicht. Das krempelt unser Leben um. Das pflanzt "You deserve it all" ganz tief in unseren Geist, in unser Herz, in unsere Seele. You deserve it all. You're worth it all. Das demütigt uns auf eine gute Art und Weise. Und es entfacht eine Liebe in dir und in mir, die dein ganzes Leben verzehren kann und verzehren wird und verzehren sollte. Jesus sagt, liebe mich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Liebe mich. Ja. Und ich wünsche mir für mich, ich wünsche dir für dich und ich wünsche uns als Gemeinde und als seine Braut auch in Mannheim, die anderen Gemeinden genauso, dass wir das Kreuz wieder mehr verstehen lernen und dass das zu sehen und zu erleben, ich ermutige euch, feiert Abendmahl in eurer Hausgruppe, auch für dich alleine, mit deinem Mann alleine, erinnere dich daran, versuch, krieg dein Denken um diese Wahrheiten rum, ja, lass sie tiefer sinken und verstehe, was da passiert ist und fang an diesem Kelch zu nippen und zu trinken, den Jesus gewohnt war zu trinken, das ist für dich da. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, er hat ihn dir zugeschoben und das ist für dich da. Die Nähe zum Vater, die Annahme beim Vater, die Freimütigkeit vor dem Vater, ohne Scham, ohne Sünde, ohne Verdammnis zu leben. Ich möchte die Hausgruppenleiter bitten, sich einfach vielleicht auf dieser Seite noch aufzustellen. Das Lobpreisteam wird nochmal "You Deserve It All" singen. Und wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, lass für dich beten, lass dich segnen. Das sind Geschwister, die uns gerne dienen und die dafür auch von Gott ausgestattet werden. Und lass uns einfach Gott nochmal sagen, "You Deserve It All", du verdienst das alles, du bist mehr, als ich ausdrücken kann.